In Deutschland gibt es eine breite Berichterstattung und auch eine intensive Diskussion über den Ausgang des türkischen Verfassungsreferendums. Wie ist es denn jetzt in der Türkei? Inwiefern sind denn die Vorwürfe nach Wahlmanipulation dort überhaupt ein großes Thema, auch vor allen Dingen in den Medien?
Ja, also zum Ersten sollte man vielleicht sagen, dass die Berichterstattung in der Bundesrepublik auch teilweise sehr problematisch und teilweise auch sehr auf gewisse Interessen zurückzuführen ist. Die Wahlmanipulationen werden in der Türkei nicht nur in der, also die Medien sind ja fast gleichgeschaltet, oppositionelle Medien gibt es ganz, ganz wenige. Der Zugang dazu ist auch sehr schlecht. Man diskutiert das in den sozialen Medien, sofern es Internet gibt, sofern keine Verbote ausgesprochen werden. Aber aufgrund der vielen Telefonate, die ich auch in den letzten Tagen geführt habe, ich glaube, WhatsApp, wenn ich das mal so nennen darf, ist eines der wichtigsten Kommunikationsmittel geworden. Also die Bevölkerung diskutiert schon drüber. Es protestieren ja auch sehr viele.
Sie haben einen Blog, der sich da nennt Infobrief Türkei, und Sie schreiben auf Ihrem Blog, dass sowohl die Wahlbedingungen als auch das Ergebnis des Referendums nicht demokratisch legitimiert seien. Welche Manipulationen und undemokratischen Abläufe haben Sie denn zur Wahl jetzt recherchieren können?
Also zum einen muss man klar und deutlich sagen, in der Tat, diese Wahlen sind undemokratisch gewesen, sie sind nicht eine in irgendeiner Form mit den sogenannten, also den Kriterien einer demokratischen Wahl zu vergleichen, dass die Polizei drin ist in den Wahllokalen, dass es nicht frei und unmittelbar stattfindet. Also es gibt sehr viele Wahlmanipulationen. Inzwischen ist es so, dass in den kurdischen Gebieten jetzt auch Berichte kommen und die werden dann auch aufgrund der Belege der Hohen Wahlkommission bestätigt, dass zum Beispiel in einigen Orten 100% oder 99% Ja-Stimmen gegeben habe, wo früher auch HDP zum Beispiel hohe Zustimmung bekommen hat. Es gibt allein diese Tatsache, dass über 2,5 Millionen ungestempelte Wahlumschläge freigegeben wurden. Allein das zeigt bei einem sehr knappen Ergebnis von 1,3 Millionen, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und zum anderen, es sind auch rund 900.000 Stimmen, meistens in den kurdischen Gebieten, für ungültig erklärt worden. Also das sind sehr viele Punkte, die darauf hinweisen. Und auch die OECD sagt das ja auch, dass in der Türkei dieses Referendum kein demokratisches und freies Referendum war.
Nun ist ja so, dass die Oppositionspartei im Zuge dieser Manipulationsvorwürfe und Dinge, die Sie da auch gerade beschrieben haben, also die CHP hat ja nun die Annullierung der Wahl beantragt. Was wird denn das Ihrer Meinung nach bringen? Kann das auch überhaupt Erfolg haben?
Also solange die CHP es nur dabei belässt, das Ganze über juristische Formen beziehungsweise das nicht vorhandene parlamentarische Kontrollgremien zu überprüfen lassen, wird da nichts passieren. Also ich denke, der Staatspräsident Erdogan hat ja schon gesagt, dass das alles schon vorbei ist. Es ist nicht nur ein Pyrrhus-Sieg, das hätte ich den Völkern in der Türkei sehr gewünscht. Aber solange es keinen Druck von der Straße gibt und solange die Opposition auch nicht einig ist, was für eine Perspektive sie haben will, welche Strategien man gegen die Diktatur, gegen die Autokratie von Erdogan und der AKP stellen kann, da denke ich, wird sich die Installation der Diktatur jetzt auch auf verfassungsrechtlichem Boden fortführen. Aber man muss auch sagen, wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass Erdogan so stark geworden ist? Ohne die Unterstützung, das meinte ich am Anfang mit den Medien in der Bundesrepublik, ohne die Unterstützung der europäischen Staaten, ohne die Unterstützung deren Regierung, ohne Frau Merkel und ihrer Politik, wäre Erdogan niemals so groß geworden. Das sollte uns auch zu denken geben.
Um jetzt einmal bei der Türkei auch zu bleiben, das Referendum zeigt ja auch eine sehr gespaltene Türkei. Also wir haben ja schon gesagt, das Wahlergebnis war sehr knapp. Analysen zeigen, dass die Hälfte, die gegen Erdogan stimmte, vor allem aber auch in türkischen Großstädten lebt. Die Hälfte, die sich für Erdogan und das Präsidialsystem aussprachen, lebt eher auf dem Land. Was sagt denn dieses Ergebnis des Referendums über die Zivilbevölkerung der Türkei Ihrer Meinung nach aus?
Also es ist sehr verfrüht, jetzt in irgendeiner Weise Analysen zwischen ländlicher Bevölkerung oder urbaner Bevölkerung zu machen, zumal wir ja auch keine verlässlichen Daten haben, die eine, sagen wir mal, wissenschaftlich abgesicherte Analyse ermöglichen können. Die Hohe Wahlkommission hat das Ganze ja auch verunmöglicht dadurch, weil wir auch zwischen den Regionen nicht mehr ganz genau das Ganze in dieses Verhältnis setzen. Aber es ist in der Tat so, und das war ja auch so in der Vergangenheit, in der seit der Gründung der Republik Türkei existiert innerhalb der Gesellschaft eine große sunnitisch-konservative Mehrheit, die immer wieder von den Herrschenden in der Türkei für die oder jene Interessenslage instrumentalisiert wurde. Diesmal ist es auch so, genau wie 2002, als die AKP an die Macht kam, wird hier mit einer sunnitisch-konservativ und einer sehr nationalistischen Art und Weise diese Bevölkerungsgruppe für politische Ziele eingebunden. Aber man muss auch sagen, AKP und die MHP zusätzlich zu den anderen nationalistischen Kräften haben es nicht geschafft, die früheren Mehrheiten von Wählerinnen und Wählern zu mobilisieren. Und das ist schon wichtig. Und das ist auch so, dass auch aus diesen Kreisen, beziehungsweise aus dem Mittelanatolien, sehr hohe Nein-Ergebnisse gekommen sind. Es gibt einige Großstädte, und zwar 17 von 30, wo Nein vorne liegt. Aber in den anderen sind ja auch hohe Nein-Werte zu sehen. Insofern ist es nicht einfach, jetzt zu sagen, nur die Städte oder die westlichen Teile haben mit Nein gestimmt und Mittelanatolien nur mit Ja. Das kann man so nicht sagen. Aber es gibt, wie gesagt, eine mindestens 60-prozentige sunnitisch-konservative Mehrheitsbevölkerung in der Türkei. Und die haben immer rechts gewählt, nicht nur heute.
Proteste und Kritik hat sich jetzt wegen des Wahlergebnisses auf jeden Fall geregt in der Türkei, aber auch international. Und auch trotz internationaler Kritik am Ablauf der Wahl jetzt hat die türkische Wahlbehörde ja eine Neuauszählung der Stimmen verweigert. Das hatten wir schon gesagt. Und auch,
das bringt ja nichts.
Ja, und auch trotz andauernder Proteste in Istanbul, Ankara und Izmir sieht sich Präsident Erdogan als Gewinner der Wahl und verhöhnt vielmehr die tausenden Protestierenden. Oppositionelle befürchten, dass die Repression gegen sie nun weiter zunehmen werden. Das hatten sie ja auch schon kurz angesprochen. Und auch sie schreiben in ihrem Blogbeitrag, jetzt beginnen die dunklen Monate, gar Jahre einer neuen Willkürherrschaft. Das würden die Erklärungen Erdogans und seiner Parteifreunde deutlich machen. Was glauben Sie denn, wie es in der Türkei weitergehen wird und wie das Präsidialsystem die Türkei vielleicht auch verändern wird?
Nun, es hängt in erster Linie davon ab, wie insbesondere linke, säkulare, demokratische Kräfte und auch die kurdische Befreiungsbewegung gemeinsam das Potenzial, das ja jetzt entstanden ist. Es ist immer ja noch so, dass die Hälfte der Bevölkerung dieses Präsidialsystem ablehnt, aus unterschiedlichen Gründen. Aber es kommt in erster Linie darauf an, mit was für einer Strategie sie diese unterschiedlichen Kräfte zusammenbinden können, wie sie die Widerstandsherde miteinander verbinden können. Es gibt gewisse Vorarbeiten. Es wird eine Maulwurfsarbeit sein. Es wird nicht einfach sein, denn die Repressionen werden noch lange andauern. Und es wird auf jeden Fall der Unmut der Bevölkerung, der da ist, wenn die zusammen mit den zu erwartenden wirtschaftlichen Verschlechterungen zusammenkommt, könnte es dazu kommen, dass in der Türkei in den nächsten 2 Jahren durchaus die Mehrheiten sich ändern. Aber bis dahin muss sich die Opposition wirklich Schritt für Schritt für ein gemeinsames Vorgehen entscheiden. Und da ist leider Gottes die größte Oppositionspartei zu nationalistisch und zu antikurdisch eingestellt, sodass sie mit der kurdischen Opposition gemeinsam gehen könnte. Es werden sich Neuformierungen stattfinden, aber man muss auch sagen, auch die internationale Gemeinschaft, von der immer wieder gesprochen wird, da sollte man auch Unterschied machen zwischen jenen Kräften, die Kapitalinteressen vertreten und die Interessen der demokratischen Gesellschaft. Da gibt es ja auch Unterschiede. Diese Kräfte, die für Kapitalinteressen und geostrategische Interessen sich einsetzen und diese vertreten, werden mit diesem diktatorischen Regime zusammenarbeiten. Das wird uns hier in Europa verschiedene Probleme mit sich bringen, denn zum Beispiel in Deutschland werden Menschen kriminalisiert, weil sie von der türkischen Regierung als Terroristen abgestempelt werden. Es gibt hier Gesetze, Strafgesetze, die verändert werden müssen, weil mit dieser zum Beispiel 129b Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Repressionspolitik à la Türkei entgegnet werden. Und das sind Fragen. Ich glaube, es sind in der Tat dunkle Jahre. Ich hoffe, dass diese Jahre nicht zu lange werden. Und ich hoffe sehr und vertraue auch auf die Bewegungen, insbesondere der kurdischen Befreiungsbewegung und den linken und säkulären Kräften in der Türkei, dass sie die Herausforderung, eine breite gesellschaftliche Front gegen die Diktatur aufzubauen, meistern werden.
Die Rolle von Deutschland, die hatten Sie ja jetzt auch schon vorher angesprochen, meinen, dass ohne die Politik Deutschlands Erdogan gar nicht die Chance gehabt hätte, jetzt so groß, so mächtig zu werden. Trotzdem ist es jetzt so, dass nach dem Referendum und dessen mögliche Wahlmanipulation die Forderung, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen, wieder lauter geworden sind. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Einerseits steht für viele fest, dass sollte Erdogan die Todesstrafe wieder einführen, müssen die Verhandlungen endlich abgebrochen werden. Andere meinen, dass ein Abbruch der türkischen Opposition schaden könnte, die gerade durch die westlichen Kräfte eigentlich Unterstützung erfahren müsste, eigentlich mehr Unterstützung erfahren müsste, auch im Sinne einer Öffnung der EU für die türkische Bevölkerung. Was meinen Sie denn dazu?
Nein, also schauen Sie, wenn diejenigen Politikerinnen und Politiker, die von dem Heranführungsprozess, die ja extra für die Türkei erfunden wurde, sprechen, ernst wären mit ihrer Kritik an dem Regime, an Erdogan, dann hätten sie dort angesetzt, wo es wehtut, nämlich bei der Zollunion. Sämtliche andere Forderungen, dass man die Beitrittsgespräche stoppen solle und so weiter, bringen überhaupt nichts. Es tut nur dann weh, denn die Zollunion, EU-Türkei-Zollunion, ist die wichtigste Stütze der türkischen Wirtschaft. Wenn sie wirklich ernst wären, würden sie nicht nur die Rüstungsexporte stoppen, sondern auch die Rüstungszusammenarbeit. Deutsche Rüstungskonzerne produzieren in der Türkei, umgehen so die Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung und profitieren zugleich von den gestiegenen Exportzahlen der Türkei. Insofern geht es um ganz andere Sachen. Es geht auch darum, dass die Befreiung von dieser Diktatur nur das Werk der Menschen sein kann, die in der Türkei leben, mit der Unterstützung der internationalen Solidarität. Und das bedeutet auch, dass wir hier unsere eigenen Hausaufgaben zu erledigen haben, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Und daher denke ich, dass die Forderungen von bürgerlichen Parteien nicht dazu dienen, das Problem zu lösen, sondern sie brauchen auch einen Diktator, sie brauchen eine gespaltene Gesellschaft. Auch hier bei den Migrantinnen und Migranten, also den türkeistämmigen und kurdischen, damit sie auch Sündenbock-Politik wie immer fortfahren können, damit sie auch hier auch rechtspopulistische Ressentiments, rassistische Ressentiments für ihre eigenen politischen Zwecke instrumentalisieren können. Sie sind nicht ernst in ihrer Kritik und ich glaube kaum, dass irgendeine bürgerliche Partei bis jetzt die Forderung aufgestellt hätte, dass man hier gleiche Rechte für alle setzen sollte, damit eben solche nationalistischen oder despotischen Regime die Menschen, Migrantinnen und Migranten mehr beeinflussen können. Das sind nur die linken Kräfte, die in dieser Republik auch in der Bundesrepublik sich dafür einsetzen.